Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Cem Özdemir, Grünpolitiker, lange Jahre ihr Vorsitzender, heute unter anderem auch Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Deutschen Bundestag. Özdemir, herzlich willkommen im Studio.
Herzlichen Dank.
Und wie ich gelernt habe, früher auch Handballer, oder?
Handball-Torwart sogar.
Ja, oh, also Torwart.
Das waren die ganz Verrückten.
Die ganz Verrückten. Da muss man erstens ziemlich beweglich sein und man muss auch ganz schön was abkriegen können, ne?
Es ist nicht schlecht, wenn man ein bisschen Steherqualitäten hat.
Okay. Gut, Sie müssen bei uns heute auch ein wenig beweglich sein, aber ich glaube, das lernt man natürlich sowieso in der Politik. Handball wird ein Thema sein, Deutschland im Halbfinale. Gleich sprechen wir aber erstmal über den Weg Deutschlands aus der Kohle. Der soll heute abschließend beschrieben werden durch die Kohlekommission. Es ist gerade etwas lauter vor dem Bundeswirtschaftsministerium, nicht weit vom Berliner Hauptbahnhof. Tausende Schüler machen Krach, damit die, die drinnen sind, keinen Quatsch machen in Sachen Zukunft. Den Klimaschutz möglicherweise hinten anstellen. Die drin sitzen, das ist die Kohlekommission, die wohl noch heute einen Plan vorlegen wird, wie Deutschland aus der Kohleverstromung aussteigen soll. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir ist bei mir im Studio. Herr Özdemir, noch wird verhandelt, also rufen auch Sie gerne irgendwas rüber, zum Beispiel Ausstieg bis spätestens 2030. Das fordern die Schüler zumindest und Sie ja auch bei den Grünen.
Ja, und die Familie Özdemir ist dort auch mit vertreten, nämlich durch meine Tochter, die mir gestern Abend eröffnet hat, dass auch sie daran teilnehmen möchte.
Aha. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, das ist ja so eine kleine Diskussion. Fridays for Future, das ist das Motto, unter dem viele Schüler demonstrieren gehen, heute in Berlin, aber ja auch schon an vorherigen Freitagen in anderen Städten, anderen Ländern auch. Und da kommt so eine kleine Frage mit auf. Freitag, eigentlich ist da ja Unterricht, ne? Ist okay für Sie als Vater?
Ich habe das nicht zu entscheiden, sondern das muss sie mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ausmachen. Ich meine, ich bin jemand, der selber früher Demonstrationen organisiert hat in der Schule. Ich war Klassensprecher, Schülersprecher. Insofern wäre ich da jetzt wenig glaubwürdig, wenn ich den Kindern heute sage, es geht um eure Zukunft, es geht um eure Welt. Wir Erwachsene machen die gerade massiv kaputt, sodass ihr bald nichts mehr zu entscheiden habt, viele Arten nicht mehr kennenlernen werdet, weil es die einfach schlicht nicht mehr gibt. Wir holzen den Regenwald ab. In Deutschland nutzen wir im Unverstand die Braunkohle, obwohl wir die Alternativen dazu billiger mit den Erneuerbaren haben. Und dann soll ich denen sagen, geht einfach ganz normal in die Schule und lasst die Klimakatastrophe auf euch zukommen. Da wäre ich, glaube ich, wenig glaubwürdig. Insofern habe ich großen Respekt.
Das ruft ja natürlich
auf,
bei Ihnen.
Aber das müssen die selber entscheiden.
Okay, also da sagt auch nicht Vater Özdemir, würde mir eigentlich auch ganz gut passen, wenn ihr da hingeht.
Nein, das finde ich falsch. Ich agitiere meine Kinder nicht. Die sollen schon selber sich eine Meinung bilden. Ich informiere sie, aber die Meinung müssen sich die Jugendlichen schon selber bilden. Aber ich finde es das klasse, dass die Jugendlichen Dampf machen, dass sie auf die Straße gehen. Ich finde es das gut, dass sie uns einheizen, weil wir haben einfach nicht beliebig Zeit. Ich habe so das Gefühl, die Debatte wird so geführt, naja, ob man jetzt in 10 Jahren aussteigt oder in 20 Jahren oder in 5 Jahren, ist doch egal. Es ist nicht egal. Das CO2, das in der Atmosphäre ist, das bleibt dort. Die diskutieren darüber, wann man das letzte Kohlekraftwerk abschalten soll. Viel wichtiger wäre die Debatte darüber, wann man endlich mal anfängt.
Also das heißt, dieses Ausstiegsdatum ist eigentlich gar nicht so das Entscheidende.
Es ist natürlich nicht ganz unwichtig, aber ob man jetzt irgendwie ein Jahr früher, ein Jahr später, ob man noch ein Kohlekraftwerk in der Reserve lässt oder nicht, darüber kann man sich streiten. Da gibt es treffliche Argumente dafür und dagegen. Aber das Allerwichtigste ist, dass man jetzt endlich mal anfängt, Kohlekraftwerke abzuschalten, damit wir runtergehen beim CO2. Deutschland redet weltweit über Klimaschutz, über Umweltschutz. Wir selber haben oft das Gefühl, wir sind Weltmeister. Sind wir nur leider nicht. Bei der Kohle sind wir Weltmeister, bei der Nutzung, bei der Verstromung, leider nicht beim CO2-Abbau.
Sie sagen runtergehen beim CO2. Das kann aber natürlich auch bedeuten und wird nach Einschätzung einiger Leute auch bedeuten, dass es raufgeht beim Strompreis. Dietmar Woidke hat sich dazu heute Morgen geäußert, der Ministerpräsident von Brandenburg, von der SPD.
Wir müssen dann schon die Ehrlichkeit haben zu sagen, er wird auf 35, 40 oder vielleicht sogar 50 Cent steigen. Das hängt wieder von der Geschwindigkeit ab. Aber diese Ehrlichkeit vermisse ich in Teilen und ich glaube, die brauchen wir.
Das sagt Dietmar Woidke, der Ministerpräsident von Brandenburg. Sind Sie mit ihm gemeinsam ehrlich?
Ich bin immer für Ehrlichkeit, aber zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, dass er dann uns mal erzählt, was die Ewigkeitskosten der Kohle kosten. Dass er uns mal erzählt, welche Generationen noch bezahlen müssen, dass wir für eine kurze Generation Kohle nutzen und viele Generationen nach uns zuständig sind dafür, diese Kosten nachher wieder auszugleichen. Das kostet ein Zigfaches, das kann man mit Geld gar nicht messen, wenn das Klima kaputt ist, wenn der Permafrost auftaut, wenn der Golfstrom in die falsche Richtung fließt, wenn die Gletscher schmelzen. Das soll er dann bitte schön auch mal sagen. Aber dagegen ist jede Rechnung eine Milchmädchenrechnung. Insofern kann ich nur sagen, Herr Woidke ist ja nicht nur gewählt für die Legislaturperiode, sondern ein guter Politiker zeichnet sich dadurch aus, dass er auch in die übernächste Generation denkt und auch das schon im Blick hat. Und das ist unser großes Problem.
Aber gut,
die Politikergeneration von heute denkt in Legislaturperioden.
Aber man darf natürlich nicht die vergessen, auch wenn man an die zukünftigen Generationen denkt, die jetzt leben, die jetzt arbeiten, die dann zum Beispiel gerade in der Lausitz, auch in Nordrhein-Westfalen. Ja, aber
wer hat Herrn Woidke denn daran gehindert? Wer hat denn
die anderen daran
gehindert? Das zu machen.
Naja, Sie sagen, wir brauchen Zeiträume. Wir brauchen Zeiträume, in denen wir Strukturwandel vollziehen können, in denen wir den Menschen Perspektiven geben. Und manch einer, Herr Woidke hat das unter anderem auch getan, hat auch auf den Atomausstieg verwiesen, der ja kommt 2022, das steht fest. Und bei dem er gesagt hat, das Ding haben wir so gemacht, dass keiner in der Welt uns gefolgt ist. Und er möchte gerne vermeiden, dass wir den Kohleausstieg so machen, dass am Ende alle sagen, so wie Deutschland das gemacht hat, machen wir das lieber mal nicht.
Also ich kann nichts für den Atomausstieg der Regierung Merkel, unser Atomausstieg.
Oh, aber Sie haben ja nichts dagegen, dass er stattfindet.
Ja, wir hatten ihn schon mal beschlossen, aber unser Atomausstiegsbeschluss war beschlossen mit den 4 großen Stromkonzernen. Wir haben das unter Rot-Grün so gemacht, dass wir uns eingeschlossen haben mit denen, mit denen wir uns ja nicht unbedingt jetzt immer einig waren von der Energiewirtschaft. Und haben den Raum erst wieder verlassen, als weißer Rauch aufstieg, wie bei der Papstwahl. Und wir uns einig waren, wie das geht. Das war am Ende ein Kompromiss, der hat uns sehr wehgetan. Wir Grüne wären gern schneller ausgestiegen, aber so ist es. In demokratischen Gesellschaften muss man Kompromisse finden, damit am Ende alle Planungsinvestitionssicherheit haben. Danach hat die Regierung unter Schwarz-Gelb erstmal diesen Atombeschluss zurückgenommen, hat 12 Jahre Laufzeitverlängerung im Schnitt beschlossen. Dann kam Fukushima. Dann haben sie einen Atomausstiegsbeschluss gefasst, der schneller war wie der Rot-Grüne, ohne die Stromkonzerne zu informieren. Also für das Chaos der anderen übernehme immer sehr gern Verantwortung für eigene Fehler, aber nicht auch noch für die Fehler der anderen. Und zu Kohle will ich mal sagen, lieber Herr Woidke und liebe andere von der CDU, CSU und der SPD und der FDP, wie lange diskutieren wir jetzt schon über die Klimakatastrophe, über die Klimaveränderungen? Wer hat euch denn daran gehindert, für die Lausitz, für andere Gebiete Konzepte zu entwickeln, wo die Arbeitsplätze der Zukunft aussehen können? Warum haben wir es nicht so gemacht wie bei der Steinkohle? Da hat man einen Beschluss gefasst, hat dann Schritt für Schritt angefangen. Das hätten wir bei der Braunkohle genauso machen können.
Also diejenigen, die da jetzt langsamer vorangehen wollen, die verweisen ganz häufig auf die Braunkohle und nennen eben diese langen Zeiträume, die ja wirklich sehr lang waren. Aber Herr Özdemir, Sie haben gesagt, man hätte ja schon früher anfangen können. Jetzt erlauben Sie mir mal einen Gedanken und der wurde genährt von einem er ist immer noch bei den Grünen, ich will ihn jetzt nicht namentlich nennen, denn es war im Hintergrund dieses Gespräch, aber der gesagt hat, unsere Fokussierung darauf, dass wir ganz schnell aus dieser Atomkraft aussteigen müssen, also unsere grüne Fixierung, hat vielleicht auch den Klimakiller Kohle länger am Leben gelassen und länger, dass es gut war. Also mal ins Reine gesprochen, vielleicht wäre es auch klüger gewesen, erstmal aus der Kohle auszusteigen und dann vielleicht aus dem ja klimafreundlicheren Atom.
Ich glaube nicht, dass wir das eine gegen das andere ausspielen sollten. Beim einen ging es vor allem um die Sicherheit. Bei Atom, wir haben nach Fukushima, wir haben bei Tschernobyl gesehen, dass diese Technik menschlich nicht beherrschbar ist. Und übrigens bis heute ist das Problem der Endlagerung nicht gelöst. Das heißt, jedes Jahr, wo die Dinger länger laufen, haben wir mehr Müll, den wir nicht nur für Jahrhunderte, sondern für Millionen von der Außenwelt abhalten müssen. Ich weiß ja gar nicht, in welcher Sprache wir das machen in 2.000, 3.000 Jahren, die Betriebsanleitung, wenn die Menschen dann mal auf dieses Zeug stoßen.
Vielleicht Esperanto.
Who knows? Ja. Und bei Kohle geht es um den Klimaschutz. Beides ist wichtig. Man sollte das eine gegen das andere nicht ausspielen. Und die gute Nachricht ist doch, dass wir bei den Erneuerbaren viel weiter sind, als wir das je uns geträumt haben. Die ein oder andere Äußerung von Herrn Woidke erinnert mich an einen früheren Erdkundelehrer, den ich mal hatte. Der hat mir mal erzählt im Unterricht, wenn alles super gut läuft, in einem optimalen Szenario kriegt man vielleicht mal eines Tages 3% Erneuerbare. Wir sind heute bei Richtung 40% in Deutschland und das ohne eine grüne Regierung. Wo wären wir erst, wenn wir die Bremsen lösen würden?
Naja, so ein bisschen angefangen hatten Sie ja.
Ja, wir haben die Grundlagen dafür geliefert, aber die anderen haben dann kräftig auf die Bremse getreten. Und trotzdem sind wir da jetzt heute. Das zeigt, und die gute Nachricht ist ja auch, was das Preisniveau angeht. Wir sind bei Offshore-Windenergie in der Nordsee bei der Ausschreibung. Jetzt hat die ENBW, also die Energieversorgung Baden-Württemberg sich an der Ausschreibung beteiligt und 0,0 Cent EEG-Umlage. Das heißt, die machen eine Wette auf die Zukunft, dass künftig ohne EEG-Umlage das schwarze Zahlen schreibt. Und das zeigt doch, dass es eine Gewinngeschichte ist. Natürlich reicht es nicht. Wir müssen auch Energie sparen, Energieeffizienz stärken. Da geht deutlich mehr.
Also von Baden-Württemberg lernen heißt siegen lernen. Cem Özdemir ist bei mir.
Meistens.
Cem Özdemir, sind Sie schon mal auf einer schwedischen Autobahn gefahren?
Jetzt mal nachdenken. Ich glaube nicht, nein.
Okay, also ich kann Ihnen mal verraten, ich habe nachgeschaut. Tempolimit 110 in Schweden. An manchen Stellen, da wo es besonders klar und gerade ist, 120. Keine Elchgefahr. Es gibt, das muss man immer mal wieder sagen, in der derzeitigen Debatte kein einziges Land in Europa ohne Tempolimit auf Autobahnen, ganz allein Deutschland. Heute hat sich in der laufenden Debatte auch die Gewerkschaft der Polizei zu Wort gemeldet mit einem Ja zum Tempolimit. Herr Özdemir, Sie sind seit einem Jahr der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag. Wenn man all das hört, dann könnte man ja davon ausgehen, langsam müsste diese Idee doch mehrheitsfähig werden. Oder bleibt das eine Illusion in Deutschland?
Ich glaube, und ich sage leider, wird es auf absehbare Zeit in Deutschland eine Illusion bleiben, denn jedes Land, jedes Volk hat irgendwas, wo man sagen muss, da verstehen wir euch nicht. Wenn ich mit meinen amerikanischen Freunden, und zwar selbst mit demokratischen Freunden, nicht nur republikanischen, rede, und ich habe ja eine Zeit lang in den USA gelebt, 2003, über das Recht, Waffen zu tragen, irgendwann setzt es aus. Und ich musste einfach sagen, da verstehe ich euch nicht. Und umgekehrt ging es denen so, wenn die nach Deutschland kommen und über das Tempolimit mit Deutschen reden. Die sind dann ganz rational, kritisieren Amerikaner für dieses Recht, Waffen zu tragen. Aber wehe, jemand sagt hier Tempolimit, dann drehen sich die Augen, irgendwas passiert und es setzt der Verstand aus. Und das hat, glaube ich, jeder. Eine italienische Politikerin sagte mal, Tempobegrenzungen sind für viele männliche Autofahrer sowas wie eine amtlich verfügte Potenzminderung. Ich glaube, da ist was dran.
Okay, das ist die Analyse. Finde ich gut und ehrlich, dass Sie das so tun. Es gibt übrigens auch, Stichwort Baden-Württemberg, eine ganz ähnliche Äußerung des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der schon vor einiger Zeit gesagt hat, wir kämpfen da seit 35 Jahren rum, ich glaube nicht mehr, dass es je kommt. Klingt aber, wenn Sie das jetzt sagen, als Grünen-Politiker und Vorsitzender des Verkehrsausschusses, nach Kapitulation? Sie wollen es gar nicht probieren?
Nein, wir haben ja die Argumente auf unserer Seite, was die Unfallsicherheit angeht, was Emissionsminderungsziele angeht. Und trotzdem setzt da halt der Verstand aus bei manchen Leuten. Und das umfasst ja nun nicht nur eine Partei, sondern umfasst quasi alle möglichen Koalitionspartner.
Ich hätte jetzt gesagt, Sie haben ja, auch wenn Sie dieses Licht unter den Scheffel schon bei der Wind- und Energie gestellt haben, Sie haben ja 7 Jahre regiert im Bund, hätte ja damals schon mal klappen können von 98
bis 2005. Wir haben das gefordert, die SPD hat
aber mit Gerhard Schröder war das nicht drin.
Blutgrätsche abgelehnt. Okay. Also ich glaube, die hätten eher die Koalition platzen lassen, als das einzuführen. Und die Aussichten bei der CDU, CSU sind nicht größer. Und wen gibt es noch? Die FDP, da ist es, glaube ich, auch nicht viel aussichtsreich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Insofern muss man realistisch sein. Wir werden das weiter fordern, weil wir da gute Argumente auf unserer Seite haben, eine Höchstgeschwindigkeit zu machen. Und dann muss man sehen, was dabei rauskommt. Aber ich meine, man soll den Glauben nicht aufgeben.
Sie machen jetzt fast ein bisschen meine Interviewstrategie kaputt, weil ich nämlich eigentlich dachte, Sie kämpfen jetzt mit Werbe dafür und ich muss Ihnen jetzt sagen, verkämpfen Sie sich da nicht an der falschen Stelle. Ich merke schon, Sie haben diese Analyse offenbar schon gezogen, nicht weiter unbedingt.
Ich kenne unser Land, ich kenne die Leute,
wir sind
ein liebenswürdiges Land, aber so wie jeder eine Macke hat, gibt es da eben auch Macken. Schauen Sie, mich erinnert das ein bisschen dran, wenn ich als Jugendlicher in die Türkei ging und mit den geliebten Verwandten geredet habe über die Kurdenfrage. Und das sind moderne, aufgeschlossene, westlich orientierte Leute. Und auf einmal haben mir erwachsene Menschen erzählt, es gibt keine Kurden, es gibt diese Sprache nicht. Wie gesagt, jedes Land hat so irgendwas, wo es schwierig wird, rational zu diskutieren, wo irgendwas, ein Chip irgendwie umgelegt wird oder irgendwelche Synapsen falsch geschaltet sind.
Das wäre ein schönes Thema für eine Radioserie, die Irrationalitäten der Länder. Ich habe ein anderes Feld, eine ganz aktuelle Debatte, bei der man zu einem ähnlichen Schluss kommen könnte. Es gibt gerade die Diskussion um die Grenzwerte für die Luftverschmutzung, Stickoxide und auch Feinstaub. Die 100 Lungenärzte, die sich da zu Wort gemeldet haben, diese Grenzwerte und ihr Zustandekommen in Frage gestellt haben. Jetzt war meine erste Reaktion darauf, wie kann man nach so langer Diskussion, und diese Werte sind ja zustande gekommen, gerade jetzt damit kommen, jetzt wo man leider merkt, wir halten sie nicht ein. Mein zweiter Gedanke dazu war aber der, auch befeuert durch verschiedene Kommentare, die ich gelesen habe, die gesagt haben, Lass uns mal ganz nüchtern betrachten. Die Luft ist immer besser geworden in den deutschen Städten. Über all die Jahre und Jahrzehnte, die wir jetzt beobachten. Die Tendenz ist gut. Wir sind auch nicht so ganz massiv über den Grenzwerten. Ist es nicht vielleicht etwas, an dem sich die Politik gerade verkämpft mit sehr umstrittenen Maßnahmen, Fahrverboten und dergleichen, während wir ganz riesengroße Probleme haben? Und die haben wir anfangs besprochen, den Klimawandel. Also ist das nicht vielleicht auch so ein Feld, wo Sie sagen müssten, wie beim Tempolimit, lasst uns da nicht verkämpfen, sondern lieber konzentrieren?
Nein, die Qualität der Luft in der Stadt muss besser werden. Ich meine, auch die, die sich da jetzt geäußert haben in einer Boulevardzeitung, die haben ja nicht gesagt, dass Stickoxide gut sind für die Gesundheit und dass man irgendwie den Ausstoß möglichst erhöhen soll. Das haben sie jetzt ja nicht gesagt, sondern sie haben den Grenzwert in Frage gestellt. Und jetzt will ich mal Folgendes sagen. Erstens mal, ich verstehe nicht, warum wir jetzt auf einmal über Feinstaub wieder diskutieren, denn da haben wir tatsächlich viel erreicht. Da sind wir praktisch überall mittlerweile unterhalb der Grenzwerte. Wir haben noch ein Problem bei den Stickoxiden. Da müssen wir dringend mehr machen. Das hat auch was damit zu tun, dass eben nach dem Skandal bei VW die Politik jahrelang geschlafen hat, die Konsequenzen nicht gezogen hat. Wir haben einen Gipfel nach dem anderen, anstatt dass man die blaue Plakette eingeführt hat. Wie wir übrigens mittlerweile auch wissen, die Nachrüstung, die in den USA möglich ist, bei uns nicht vollzogen wird. Dass wir die machen und damit das Problem gar nicht gehabt hätten, hat man das Problem verschoben. Und jetzt muss ich mich schon etwas wundern. Eine Richtlinie 2008 in Kraft getreten, 2008 beschlossen, 2010 dann wirksam geworden und jetzt haben wir 2019. Und jetzt kommen die um die Ecke damit. Also ich bin da ganz altmodisch. Woher kommt der Grenzwert? Hat die EU beschlossen. Worauf stützt sie sich? Auf die WHO. Also wenn Wissenschaftler, und das ist ja ihr gutes Recht, Grenzwerte in Frage stellen, dann macht man das bei uns in Deutschland so, dass man dann ein Gutachten macht. Dieses Gutachten, das wird überprüft, ob es stichhaltig ist. Und dann geht man den entsprechenden Weg und sagt, wir wollen dieses Gutachten, das soll dazu führen, dass der Grenzwert eben verändert wird. Das darf man gerne machen, aber nicht auf Zuruf über eine Boulevardzeitung. So arbeiten wir in Deutschland nicht. Wir sind noch nicht so weit gekommen, dass jetzt der Populismus fröhliche Urstände feiert. Und mit einem haben Sie recht. Das eigentlich größte Problem, das wir haben, ist, da haben wir vorher ja geredet, wie kriegen wir das hin, dass Deutschland seinen Beitrag zum Klimaschutz leistet.
Wenn die Leute jetzt weniger Diesel kaufen, was sie ja tun, aus guten, nachvollziehbaren Gründen, dann haben wir durch die zunehmende Zahl der Benziner wieder ein größeres Problem, muss man auch ehrlicherweise sagen.
Die Diesel, die sie kaufen, sind natürlich jetzt mittlerweile zunehmend SUVs und die verbrauchen halt einfach insgesamt sehr viel. Also die klassischen Wege, die uns in die Krise geführt haben, das sind nicht die Wege, die uns wieder rausführen. Ich plädiere übrigens auch nicht dafür, dass man jetzt den Verbrenner einfach auslaufen lässt und 1:1 ersetzt nur durch Elektromobilität. Denn dann haben wir über 40 Millionen Verbrenner durch Elektromobile ersetzt. Dann sind wir zwar besser bei den Emissionen und haben
das Problem gelöst. Aber da müssen eine Menge Windräder
sich drehen. Aber die Parkplätze haben wir immer noch nicht gelöst. Dass unsere Städte kaputt gehen, dass der Platz nicht reicht, das haben wir nicht gelöst. Also wir brauchen eine Antriebswende, emissionsfreie Mobilität. Da muss auch bei der Elektromobilität vieles besser werden. Stichwort Kohleausstieg. Wir brauchen aber auch die Wende in Richtung Fahrrad, Bahn, Bus, das muss alles attraktiver werden. Das muss pünktlich sein, das muss bezahlbar sein. Das alles muss sein, damit die Leute eine Mobilitätsgarantie haben. Die Bürger sollen entscheiden, mit welchem Verkehrsmittel. Wir müssen es ermöglichen.
Mein Gast, Cem Özdemir, war unter anderem auch 10 Jahre lang an der Spitze der Partei der Grünen, von Bündnis 90 Die Grünen, haben dann ja aus eigenen Stücken und aus eigener Entscheidung heraus Platz gemacht. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das sagen soll, lieber Cem Özdemir, ohne unhöflich zu sein. Aber wenn ich auf das aktuelle Politbarometer schaue, Grüne bei 20%, seitdem geht es der Partei ja so richtig gut, so richtig aufwärts mit der Partei.
Ja, das ist großartig, dass wir da jetzt stehen. Das hat sicherlich auch damit zu tun mit den handelnden Akteuren an der Spitze im Bund. Wir wollen die Länder nicht vergessen. Winfried Kretschmann, Tarek Al-Wazir, die Katja Schulze, die Katharina Fegebank und wie sie alle heißen, die Leute vor Ort, das sind einfach großartige Leute und haben ja auch in Bayern, in Hessen tolle Ergebnisse geholt. Ich glaube aber auch, dass es was mit dem Bundestagswahlkampf zu tun hat. Und dass es was mit der Art zu tun hat, wie wir Jamaika gemacht haben, dass wir nicht weggelaufen sind wie andere, dass wir nicht gesagt haben, erst die Person, dann die Partei, dann das Land, sondern genau umgekehrt. Und dass wir bereit waren, auch für unsere Ziele, dort wo notwendig, Kompromisse einzugehen. Ich glaube, das honorieren die Leute. Und vieles von dem, was heute selbstverständlich ist, war es früher nicht. Denken Sie an den Kurs der Eigenständigkeit. Das war zu der Zeit, als ich Vorsitzender war, musste man dafür noch kämpfen und Prügel kassieren.
Dass man ganz selbstverständlich zum Beispiel mit der Union Koalition eingeht.
Ja, dass man schaut, mit wem kann man grüne Inhalte am besten durchsetzen. Oder denken Sie an das Verhältnis zur Wirtschaft, dass wir da mittlerweile einen engen Draht pflegen zu denen, die in der Wirtschaft bereit sind, mit uns gemeinsam Deutschland voranzubringen, im Klimaschutz, in anderen Fragen. Also da hat sich die Partei sehr verbreitert und vieles von dem, was früher eben Außenseiterideen waren, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das finde ich klasse, da freue ich mich sehr drüber. Jetzt muss man natürlich schauen, dass wir die Bescheidenheit nicht verlieren und auch was dafür tun, damit möglichst viele von denen, die jetzt bereit waren, die Grünen zu wählen oder es bereit sind in Umfragen, auch zu dauerhaften Grünenwählern werden. Da muss man da was dafür tun.
Wissen Sie, was die Taz heute schreibt? Piep, piep, piep. Und man kann sich dann weiter denken, wie das weitergehen soll. Wir haben uns alle lieb. Grünes Traumpaar. Allerdings mit Widersprüchen. So ist das hier aufgeführt. Da geht es jetzt natürlich um das Führungsduo Robert Habeck und Annalena Baerbock. Wenn ich mal einen Widerspruch oder vielleicht eher ein Dilemma formulieren darf. Der grüne Aufstieg läuft ja parallel auch zum Aufstieg der AfD und zum Rechtspopulismus, die ja als Fanal als Zeichen für die Zersplitterung der Gesellschaft betrachtet wird. Sind die Grünen dann in gewisser Weise nicht leider die andere Seite dieser Medaille, also einer Gesellschaft, die nicht mehr miteinander ins Gespräch kommt? Hier die, da sie?
Also die andere Seite der Medaille, was die Angriffe auf uns angeht, das schon. Die greifen uns ja hauptsächlich an, ganz namentlich mich. Und wir sind auch jemand oder eine Partei, die klar sich bekennt zur liberalen Demokratie. Ich finde, wir leben in einem großartigen Land mit Pressefreiheit, mit Meinungsfreiheit, mit Vielfalt. Und das wollen wir verteidigen und wollen das nicht durch die AfD kaputt machen lassen. Insofern, ich nehme das auch ganz persönlich. Ich habe großartige Deutschgeschichtslehrer gehabt. Die haben mir beigebracht, dass wir in Deutschland eine große Meinungsfreiheit haben. Aber es gibt eine rote Linie. Und das ist das Verhältnis zum Nationalsozialismus. Wer die Verbrechen der Shoah relativiert, von Mückenschiss spricht, wie das der Fraktionschef der AfD macht, der steht auf der anderen Seite der Barrikade. Da gibt es kein Vertun. Das gesagt
aber hat... Beschreiben Sie ja diese beiden haben. Barrikaden. Naja, beiden Seiten der Barrikade.
Absolut, das gilt für die Funktionäre der AfD. Ich sehe die als Brückenkopf von Putin hier. Und wer unser Land kaputt machen möchte, wer Europa kaputt machen möchte, das ist nicht ein normaler Kollege von mir, sondern ich sehe meinen Auftrag auch darin, dieses Land zu verteidigen gegen die, die es kaputt machen wollen.
Wenn man sich diese Funktionäre anguckt, unterscheide
ich, da gibt es auch welche, die müssten da nicht sein, die sind da auch, weil wir unseren Job nicht gut gemacht haben und ich bin derjenige, der nach Pirna geht in die Sächsische Schweiz. Ich war diese Woche in Jena, ich mache dort meine Veranstaltung, ich rede, stelle mich der Debatte. Und wir haben auch nicht immer recht und wir müssen zuhören, ins Gespräch kommen. Und ich glaube übrigens auch gar nicht, dass die alle AfD wählen wegen der Flüchtlingspolitik, sondern da sind auch viele dabei, das habe ich oft erfahren in Veranstaltungen, die sind sauer drüber, dass sie das Gefühl haben, abgehängt zu werden, dass man ihnen nicht zuhört, dass die Lebensverhältnisse Stadt-Land, Stichwort Breitbandinternet, Stichwort öffentlicher Verkehr, Funknetze etc. nicht so sind, wie sie sein müssten. Das können wir alles besser, müssen wir besser machen.
Ich glaube, was ich meine, ist eben wahrscheinlich gerade in der Kommunikation jetzt nicht unbedingt mit den Funktionären, mit denen sie im politischen Kampf da stehen, aber mit der Bevölkerung, mit Anhängern, mit möglicherweise Leuten, die gewisse Irritationen haben, wie Sie das gerade beschrieben haben, dass sie dann auch manchmal ihre Partei, die Grünen, wahrnehmen können, die einerseits viel Applaus dafür kriegt, dass sie so konsequent ist, dass sie sich so klar bekennt und klarer möglicherweise auch als die anderen Parteien der Mitte, aber das einhergeht vielleicht auch mit so einer Art moralischen Überlegenheit, die man damit vermittelt. Es gibt, wissen Sie, wie die Produktionsfirma heißt, die Michelle und Barack Obama gegründet haben, jetzt nach ihrer politischen Zeit, Higher Ground. Was ja eigentlich erstmal total sympathisch klingt, ja, one day go low, we go high. Das war ja so ein Spruch auch im amerikanischen Wahlkampf. Gleichzeitig beschreibt das aber natürlich auch immer so ein bisschen diese Grundhaltung, wir stehen eben höher. Wir stehen auf dem sichereren moralischen Grund.
Also die AfD hat letztes Jahr im politischen Aschermittwoch in Sachsen, in der Sächsischen Schweiz gemacht. Da fiel mein Name und dann tobte der ganze Saal und schrie abschieben, abschieben. Ich habe mich dann in den Wochenende selber abgeschoben, nämlich nach Bad Urach, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Ich glaube, die haben was anders gemeint, aber ist egal. getreu dem schwäbischen Motto, schwätzen muss man mit den Leuten, bin ich dann erst recht hin. Und ich bin da nicht hin auf Einladung der Grünen, denn wenn der Grüne den Grünen einlädt und Grüne mit Grünen reden, dann hat man jetzt nicht wirklich mit der ganzen Gesellschaft geredet, sondern ich bin extra hin auf Einladung der Freien Wähler. Und ich gebe zu, ich habe mich vorher ein bisschen umgeschaut nach den Fluchtwegen, man hat ja auch seine Vorurteile. Aber es ist was ganz Spannendes passiert. 3, 4 Fragen zur Flüchtlingspolitik, darunter auch sehr kontroverse, aber die hätten auch in Stuttgart irgendwo anders kommen können. Und dann kamen ganz normale Fragen von Leuten, die sich ganz normale Sorgen machen. Einer sagte, ich bin in Bulgarien, wenn ich dort unterwegs bin, dann habe ich Breitband. Ich komme nach Deutschland zurück, hier liegen Kupferkabel statt Glasfaser. Warum eigentlich? Sie erzählen mir irgendwas von der 4. oder 3. Volkswirtschaft der Welt, warum merke ich nichts davon? Zweite Person sagt, der einzige Bus, der bei uns fährt, ist der Schulbus. Und wenn Schulferien sind, fährt gar kein Bus. Ich höre immer irgendwas von Mobilitätsgarantie. Warum merke ich nichts davon? Die dritte Person erzählt mir was über Funklöcher, dass es mehr davon gibt wie Funkverkehr. Und ich muss sagen, die Leute haben recht. Und jetzt wird es gefährlich, wenn dann der AfD-Funktionär drin sitzt. Dann sagt er, das ist alles wegen den Flüchtlingen. Ich sage dann, glaubt ihr wirklich ernsthaft, dass 2015 die Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, die Erde aufgegraben haben, die Glasfaser rausgerissen haben, durch Kupferkabel ersetzt haben? Den Schwachsinn erzählt euch vielleicht die AfD. Mhm. Ich sage euch, das kann man ändern, indem man beispielsweise künftig dafür sorgt, dass im Verkehrsministerium nicht mehr CSU-Generalsekretäre recycelt werden, sondern vielleicht die Besten hinkommen, die sich wirklich interessieren fürs Land und auch für das Land im Sinne von ländlicher Raum. Das kann man ändern, das muss man ändern.
Haben Sie denn den Eindruck, dass das funktioniert, wenn Sie so sprechen? Und diese Frage vielleicht mal geweitet, Sie sind ja seit 1994 im professionellen politischen Geschäft, 1994 als erster türkeistämmiger Abgeordneter in den Bundestag gekommen. Haben Sie denn, wenn Sie das über diesen langen Zeitraum betrachten, den Eindruck, diese politische Kommunikation, die Sie da versuchen, ist schwieriger geworden, vielleicht zum Teil sogar aussichtslos?
Sie ist viel schwieriger geworden. Und Brexit und die Trump-Wahl sind ja auch Hinweise für uns alle, dass man in der gemeinsamen Gesellschaft miteinander reden muss und sich kennen muss. Alle meine US-amerikanischen Freunde auf der demokratischen Seite, die ich gefragt habe, wird der Trump nominiert, haben mir gesagt, never ever. Und als er nominiert war, habe ich sie gefragt, gewinnt er die Präsidentschaft? Never ever. Sie können sich vorstellen, dass ich mich mittlerweile nicht mehr traue, Sie zu fragen, ob er nochmal eine weitere Legislaturperiode bekommt, weil ich Angst habe, dass Sie schon wieder sagen, never ever. Beim Brexit war es doch ähnlich. Wir haben unsere Freunde in der City in London, die haben wir gefragt, die waren sich sicher und da war es ja auch so, Brexit kriegt keine Mehrheit. Aber der Rest des Landes hat halt zum Teil anders gestimmt und da gab es eine knappe Mehrheit. Das darf uns in Deutschland nicht passieren. Also keine Gesprächslosigkeit. Das heißt aber nicht, dass man der AfD nach dem Munde reden darf. Wenn die Strategie richtig wäre, da hätte Herr Söder in Bayern die Wahlhaus auch gewinnen müssen. Hat er aber nicht. Er hat ja jetzt Gott sei Dank auch hinzugelernt. Die Strategie muss sein, den Kopf hinhalten. Dieses Land lohnt sich, verteidigt zu werden. Aber natürlich auch zugeben, dort, wo man Dinge nicht gut gemacht hat, dass man sie besser machen kann. In der Flüchtlingspolitik hat nicht alles super geklappt. Das muss man auch offen ansprechen.
Auf den heutigen Abend können sich alle freuen, die sich am Handball erfreuen. Und das sind ja zurzeit der Weltmeisterschaft im eigenen Lande 2, 3, 4 mehr als vorher. Deutschland trifft im Halbfinale auf Norwegen am Abend. Cem Özdemir ist nicht nur Politiker für die Grünen, sondern stand auch einst im Tor. Jetzt müssen Sie vervollständigen, wie hieß der Club?
TSV Bad Urach. Okay. Damals Urach. Bad kam ja später dazu.
Okay. Also Sie mögen Handball nach wie vor.
Ja, ist ein klasse Sport, macht einen Heidenspaß. Ich war in Stuttgart jetzt schon mal bei einem Ligaspiel. Wir sind ja mittlerweile auch erstklassig, haben ja auch ein paar tolle Vereine im Ländle. Ich finde es einen unglaublich tollen Mannschaftssport, sehr körperbetont, aber trotzdem dabei sehr fair.
Mhm. Es ist aber auch schwer als Politiker, da muss man sich ja in gewisser Weise auch für alles begeistern, für das sich die Menschen begeistern. Also wenn Sie jetzt irgendwie auch sagen würden, ich finde, das ist ein ziemlich dumpfer Sport. Es gibt ja so einige, ich komme gleich darauf, warum ich das sage, die da so ein bisschen kritisch sind. Aber da ist man natürlich als öffentliche Person.
Sportarten, da kenne ich mich gar nicht aus. Ich bin leider bei Geräteturnen absolute Niete gewesen. Ich hatte Angst davor im Sportunterricht, wenn es Geräteturnen gab. Das war auch eine Zeit, wo der Sportunterricht noch anders war wie heute, wo es sehr streng manchmal zuging und so, wo man auch Angst hatte. Insofern, das hat sich bis heute nicht geändert. Ich bewundere die, die das machen, aber ich verstehe nichts davon und da fehlt mir auch der Zugang. Während die Ballsportarten, die haben wir es jetzt immer eher angetan, da habe ich mich immer drauf gefreut. Und ich war jetzt nie ein besonders guter Handballtorwart. Ich gehöre zu denen, die ins Tor gestellt wurden, damit sie auf dem Feld nicht so viel Schaden errichten.
Okay, das ist nochmal eine interessante Jobbeschreibung. Ich glaube, beim Fußball, gerade beim Jugendfußball, ist das nicht unbedingt anders. Auf dem Platz, auf dem Sie jetzt sitzen, saß am Mittwoch der Philosoph und Bestsellerautor Wolfram Eilenberger, der auch mal Handball gespielt hat, wie er mir verraten hat, aber der irgendwie seither nicht mehr so richtig Begeisterung entwickeln kann für den Sport.
Wenn ich den Handball sehe, wie er sich darbietet, wie er sich zeigt, wie er auch medial gestaltet wird, dass ich sagen muss, dass ich lebensästhetisch gesehen, ist der vollkommen abgehängt. Ein zukunftsloser Sport.
Sagt Wolfram Eilenberger, und er hat das ja auch alles ein bisschen angefüttert, schon vor 2 Jahren, aber jetzt auch nochmal, dass es eben auch ein sehr deutscher Sport ist, also sozusagen der Sport der Bio-Deutschen, 80er-Jahre-Reihenhaus-Mentalität. Das war, glaube ich, ein Bild, das er mal geprägt hat. Was sagen Sie ihm?
Teile ich nicht, das halte ich für Quatsch. Es ist ein großartiger Sport. Das ist jetzt nicht unbedingt der Sport der Großstädte, aber es muss er ja auch nicht. Und das finde ich übrigens auch im Besonderen toll. Das macht ja auch die Liga so spannend, dass da eben auch Orte, die man jetzt aus der Fußball-Bundesliga 1 nicht kennt, dort dabei sind. Und auch das Argument, das man da häufig hört, das sei jetzt ein deutscher Sport. Also schauen Sie, ich komme nachweislich aus einer Migrantenfamilie. Ich war im Handball viele Jahre und eine Gruppe unter mir war auch jemand türkischer Herkunft. Olcay hieß er, war ein Freund von mir. Der war ein Jahr jünger und spielte auch Handball, deutlich länger wie ich und war richtig klasse. Also das stimmt einfach nicht. Das Problem ist natürlich Folgendes. Viele kommen aus Ländern über die Anwerbeabkommen, wo der Handball traditionell jetzt nicht die vorherrschende Sportart war oder besonders bekannt war. Das heißt, die Eltern haben jetzt auch nicht unbedingt bei den Migrantenkindern ihre Kinder in die Handballvereine geschickt, sondern wenn sie in die Vereine gingen, gingen sie eher in die Fußballvereine. Aber das ist auch eine Frage der Ansprache und das wird sich im Laufe der Jahre auch ändern. Also da sehe ich jetzt erstmal kein Problem. Und woher jetzt diese Abneigung kommt gegen die Provinz und gegen das Land, verstehe ich nicht. Das erschließt sich mir nicht. Ich komme aus einer Kleinstadt, ich stehe dazu und bin da stolz drauf.
Ein Blick auf ein außenpolitisches Thema, der Machtkampf in Venezuela. Der immer autoritärer regierende Präsident Maduro, der seit Tagen herausgefordert wird von Massenprotesten der Opposition, von Parlamentspräsident Juan Guaido, der sich selbst zum Interimspräsidenten ausgerufen hat. Einige Länder, allen voran die USA, haben ihn sofort anerkannt in dieser Rolle. Maduro selbst hat heute zumindest Dialogsignale ausgesandt. Das zum Stand, Cem Özdemir. Bei der Bewertung ist nun international die Frage, wie weit soll man die Opposition unterstützen? Stünde es auch der EU gut an, Guaido als Interimspräsidenten anzuerkennen?
Also zu den Fakten erstmal. Er ist der Parlamentspräsident, die Verfassung sieht das vor. Und Maduro ist jemand, der ein künstliches Parlament eingesetzt hat, mit Wahlen, die von niemandem anerkannt werden, also international. Insofern ist er nicht der gewählte Präsident. Er hat das Land ins Chaos gestürzt, ein eigentlich reiches Land, ein wohlhabendes Land mit entsprechenden Erdölvorkommen. Die Menschen hungern, die Intelligenz verlässt das Land dramatisch. Insofern hoffe ich jetzt, dass es eine Verständigungslösung gibt, gewaltfrei, dass Maduro keine Gewalt einsetzt, sondern akzeptiert, dass es einen friedlichen Übergang gibt und dann muss es Neuwahlen geben, die Verfassung muss wieder eingesetzt werden. Dabei sollten wir tatsächlich helfen als Europäische Union, als Deutschland, Druck machen, dass Maduro ablässt von der Macht, von der Gewalt und einen demokratischen Übergang zulässt. Und wenn ich nur einen Satz hinzufügen darf, ich bin schon etwas erstaunt darüber, dass die Linkspartei Solidaritätsadressen macht mit einem Diktator. Dieselbe Linkspartei, die Erdogan kritisiert und verurteilt, hat aber bei einem anderen linken Diktator kein Problem. Das zeigt eben, wenn du für Menschenrechte bist, darfst du nicht unterscheiden. Es gibt keine linken, rechten Diktaturen. Es gibt Diktatoren, es gibt Demokraten. Und als Demokrat hat man an der Seite der Menschenrechte zu stehen, egal von wem sie bedroht werden.
Ja. Was aber ganz konkret jetzt diese Unterstützung angeht, wie man die am besten ausdrückt, ich komme nochmal zurück auf diese Frage, denn um die wird gestritten, da wurde auch die deutsche Politik, Heiko Maas, der Außenminister, kritisiert, dass er da irgendwie, die Welt schreibt heute eher chinesische Signale ausgesandt hat, also Nicht-Einmischung. Jetzt gibt es Signale, Steffen Seibert hat das gerade in der Regierungspressekonferenz auch gesagt, man denke wohl darüber nach, ob man eben den Interimspräsidenten, den Guaido, eben auch anerkennt. Würden Sie sagen, ja, das wäre ein Schritt.
Ich habe das ja noch in der Nacht gefordert. Habe ich das entsprechend gesagt. Übrigens in dem Fall sogar Konsens mit Kollegen Lambsdorff von der FDP und anderen. Das halte ich für richtig. Auch ein klares Signal. Es kann nicht so weitergehen. Wir akzeptieren nicht, dass jemand sich über die Verfassung hinwegsetzt, zum Präsidenten erklärt, das Land ins Chaos stürzt und seine eigene Bevölkerung als Geisel nimmt.
Mhm. Also das heißt, dann würden Sie schon sagen, ich sage es ja auch mal noch mal ein bisschen vor dem Hintergrund, wenn das mit Jamaika geklappt hätte, dann säße jetzt hier möglicherweise der Außenminister vor mir. Wahrscheinlich wären Sie dann heute nicht hier.
Wir wollen die Leute nicht verschrecken.
Aber das heißt, da müsste schon ein bisschen mehr kommen als so diese diplomatische Zurückhaltung. Europa könnte da ja interessanterweise gerade auch eine stärkere Rolle spielen, weil die Amerikaner ja, was Glaubwürdigkeit angeht, in Südamerika vielleicht
sehr
nicht die stärkste
sind, so
Rolle haben.
Absolut zu Recht übrigens angeschlagen sind, was Trumps Agieren angeht. Ich würde mir eine aktivere Rolle Deutschlands wünschen, zusammen übrigens mit anderen in der Europäischen Union, was das Einstehen für Menschenrechte angeht. Ich habe das sehr bedauert, dass Deutschland Kanada allein gelassen hat, als es darum ging, Solidarität zu zeigen, als Saudi-Arabien Kanada massiv angegriffen hat und versucht hat zu isolieren. Deutschland gehört an die Seite liberaler Demokratien und liberale Demokratien müssen zusammenhalten.
Sagt Cem Özdemir, der heute hier mein Gast war im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Gerne.
Mein Name ist Corbinian Frenzel. Schönen Tag.